Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem ersten Buch Samuel im 24. Kapitel. Und David zog von dort hinauf und blieb in der Bergfeste bei Engedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen in Richtung auf die Steinbockfeste. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, den der Herr von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deine Feinde in deine Hände geben, dass du mit ihnen tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David ließ seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie nicht sich an Saul vergreifen. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr diese Werbetafeln gesehen habt. Da ist ein Frühstücksei im Eierbecher, ganz lecker und aufgeschlagen, aber drin ist ein Kiwi. Oder dann ist eine Banane, auch ganz lecker abgebildet, aber dann ist sie aufgemacht, die Bananenschalen, und drin ist ein Chili. Und das dritte, glaube ich mal, da ist eine Fischbüchse. Und die ist aufgerollt und drin sind Pralinen. Und unten drunter steht dann immer überraschend anders. Ganz anders, als man es erwarten würde. Der Inhalt ist anders. Die Werbung ging, glaube ich, für einen Rundfunksender. Aber was wir hier von David lesen, ist auch überraschend anders. Ganz anders, als wir es erwarten würden. Ihr kennt den Zusammenhang. David war zum König gesalbt worden, aber der amtierende König Saul dachte gar nicht daran, sein Amt abzugeben. Und David war auch noch viel zu jung, er war gerade noch Schafhirte gewesen. Doch dann kommt er an Sauls Hof und dann beginnt die Feindseligkeit. Als David Erfolg hat, gegen diesen Goliath, und bei verschiedenen Kämpfen, als er dann zum Hauptmann einer Hundertschaft aufsteigt, dann wird Saul neidisch. Er merkt, dass dieser junge Mann von Gott gesegnet ist, unter Gottes Segen steht, und er merkt auch, dass er selbst, der König Saul, verworfen ist von Gott. Und so geht der Streit los, dass Saul versucht, David um die Ecke zu bringen. Zuerst sporadisch und dann flieht Saul, muss David fliehen und Saul verfolgt ihn mit der Armee. Und es wird fast ein kleiner Bürgerkrieg daraus, dass Saul den, der ihm nichts getan hat, der ihn sogar genutzt hat, dass er ihn immer wieder verfolgt und versucht, ihn zu herrschen und zu töten. Und jetzt hören wir davon, dass David sich versteckt hat in Engedi. Das muss am Toten Meer sein, eine ganz unwirtliche Gegend, so Kalkstein- und Karstfelsen mit vielen Schluchten und Höhlen. Und da konnte man sich gut verstecken. Und David hat sich dort versteckt. Mit seinen Männern, wohl 600 Leute waren das inzwischen, die zu ihm hielten und die zu ihm gestoßen sind. Und dorthin zieht auch Saul mit einer großen Armee. Und dann geschieht das Merkwürdige. Auch ein König muss mal aufs Klo gehen und er wählt sich eine Höhle am Wegesrand dazu aus, genau dort die Höhle, in der hinten drin David sitzt mit ein paar von seinen Leuten. Man kann sich die Spannung von dem Moment so richtig vorstellen. Da kommt er. Der Erzfeind, der dem David ungerechterweise Böses will. Da kommt er völlig ungeschützt, ohne Waffen, ohne Begleitung. Und David hat alle Schwerter und alles dabei. Und seine Leute sagen ihm nur, ja, Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Jetzt kannst du zuschlagen. Jetzt kannst du für Gerechtigkeit sorgen. Und was würde unser Herz sagen? Unser alter Mensch auf alle Fälle. Er sagt auch, ja, du musst dich rächen. Jetzt kannst du es ihm heimzahlen. Jetzt kannst du die ganze Geschichte beenden. Ihn aus dem Leben schaffen. Aber dann passiert eben auch genau das, was auf der Werbung stand, überraschend anders. David handelt überraschend anders. Er sagt, stopp, nein. Wie sollte ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen? Die Einflüsterung klang ja ganz gut, dass Gott den Saul in seine Hände gegeben hat. Aber es stimmt nicht. Und das wusste David ganz genau. Er wusste, dass jeder Tag seines Lebens in Gottes Hand steht. Und er hat jeden Tag auch aus Gottes Hand genommen. Und es ist erstaunlich in diesem Abschnitt aus der Bibel, da steht so oft drin, der Herr hat es getan. Oder der Herr hat ihm seine Hand gegeben. Oder wie sollte ich den Herrn, dass David immer damit rechnet, dass Gott sein Leben führt, dass Gott sein Schicksal in der Hand hat und dass von Gottes Segen und von Gottes Fluch alles abhängt. Und so will er sich nicht gegen Gott versündigen. Er fragt danach, was ist denn nun richtig? Und er hat ja nicht viel Zeit zum Fragen und zum Überlegen. Er weiß nur, er darf den Gesalbten des Herrn, er darf den Saul nicht töten, er darf ihm nichts Böses antun. Er weiß, das, was Gott geboten hat, die Rache ist mein. Ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß gleitet, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe und was über sie kommen soll, eilt herzu. So steht es zum Beispiel im 5. Buch Mose. David weiß genau, es liegt in Gottes Hand, jetzt eine Entscheidung herbeizuführen auf eigene Faust, ist noch gar nicht. Aber auf sich nicht rächen und so weiß er, was er tun soll. Er darf nichts tun, er darf dem König nichts antun. Allerdings lässt er die Gelegenheit auch nicht ganz ungenutzt verstreichen. Er schleicht also hin und schneidet sozusagen als Beweis ein Zipfel von dem Mantel des Königs ab. Er handelt überraschend anders. Das sollten wir als Christen auch tun. Das erwartet man von uns als Christen sogar, dass wir überraschend anders sind. In der Welt ist es klar, wenn dir jemand schlecht will, dann musst du ihm begegnen. Dann musst du die Fäuste hochnehmen. Dann musst du dich verteidigen. Draußen in der Welt gilt, du musst sehen, dass du mit dem Rücken an die Wand kommst. Du musst sehen, dass dein Feind oben schwimmt. Du musst sehen, wie du dich durchbeißt in dem Haifischbecken, in dem wir nun mal leben, wo jeder versucht, vom Brand zu sein und der Stärkere zu überleben. Das gilt in der Welt. Doch wir als Christen sollen anders sein. Sind wir es wirklich? Manchmal wird man vielleicht staunen und sagen, was, das will ein Christ sein? Der benimmt sich ja genauso, wie die anderen auch. Die Frage ist halt, wie kann das passieren? Dass David in so einer, ich möchte sagen, extremen Situation, in so einer extremen Lage, dass er da doch nach Gottes Willen handeln kann. Wie kam es? Dass David die Weisheit hatte und wusste, hier darf er sich nicht rächen, er darf Saul nicht töten. Und dass er auch noch die Kraft dazu hatte, dieses Wissen dann auch durchzusetzen. Wie kam es? Wo bekam er die Kraft her? Und wo bekommen wir die Kraft her? Überraschend anders zu sein als die Welt um uns herum. Und das eine hatte ich schon gesagt. David rechnet jeden Tag damit, das eher unter Gottes Hand geht, dass er geht seinen Weg, den Gott für ihn gegeben hat, und dass Gott seinen Weg sieht. Ja, nicht nur seinen Weg, sondern auch jedes Wort, was er sagt, ist Gott bekannt. Auch jeder Gedanke, der an seinem Herzen aufblitzt, den weiß Gott. Er weiß, dass Gott es sieht, wo er jemand Unrecht behandelt hat. Und Gott weiß auch, wo wir schnell mal jemand anders vorgeschickt haben, statt uns selbst die Hände schmutzig zu machen oder wo es unangenehm wurde, wo wir uns lieber zurückgezogen haben und die anderen vorgelassen haben, um die Kastanien aus dem Feuer zu ziehen. Das ist das eine, dass wir wissen, Gott sieht, was ich tue. Aber es ist eben noch was anderes, was David auch wissen musste und ahnen konnte und was wir in voller Schönheit, in voller Größe wissen können. Dass Gott uns vergeben hat, unsere Sünde. Und das ist dieser Geist, der Davids auch beseelte, nämlich, dass er an Gott glaubte. Dass er an Gott nicht nur diesen strengen Herrscher sah, der ihn irgendwie dirigiert, dem er möglichst ausweichen musste, sondern dass er Gott liebt und Gottes Willen gern sah. Und das ist eben was ganz anderes. So können wir anders sein, wenn dieser neue Mensch in unserem Herzen ist. Der alte Mensch in uns, der sinnt auch auf Rache. Da erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem Moslem, der mich gefragt hat, wie ihr Christen glaubt und was ihr denkt. Und er wusste, dass irgendwie das mit der Feindesliebe, dass das bei den Christen üblich ist. Und er sagte, das gibt es bei uns nicht. Wenn mich jemand auf die Backen schlägt, dann haue ich ihn mitten ins Gesicht. Rache muss sein. Woher kommt dieses ganz andere Denken, was auch David hier uns vorgelebt und gezeigt hat? Es ist das Wissen, dass Gott uns vergeben hat. Und wir wissen es viel mehr, als David das wusste, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist, um unsere Sünde, um unsere Schuld zu tragen. Und es ist das Vertrauen auf Gott, der Glaube an unseren Heiland, der unser Herz verändert, dass wir zu unserem Heiland beten können, wie wir es vorhin getan haben. Herr, vergib mir, ich armer, elender, sündiger Mensch. Dass wir wissen, allein können wir nicht vor Gott dastehen, da müssen wir vergehen. Aber Jesus ist für uns eingetreten, Jesus hat uns vergeben. Und das macht unser Herz so anders. Das Wissen, wie groß sehr Gott uns geliebt hat, wie sehr Gott sich um uns gemüht hat, das gibt uns die erstaunliche Freiheit in unserem Denken, dass wir Gottes Liebe dann auch weitertragen können. Aus der Vergebung heraus haben wir befähigt, das zu tun, was Jesus als Auftrag gibt. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und wer dich auf deine Backe schlägt, dem bietet die andere auch dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem weigere auch den Brock nicht. Ganz erstaunlich, was Jesus dann sagt, wie weit wir gehen sollen, gehen können, wenn wir Vergebung erfahren haben, wenn wir wissen, Gott hat mir alle meine Schuld weggenommen. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Und wenn Gottes Geist in unser Herz kommt, dann können wir so anders sein, so anders denken und dann auch anders handeln. David hat es getan. Er hatte an dieser Stelle die Kraft bekommen, sich nicht an seinem Feind zu rächen, sondern nur ein Zeichen zu setzen und still wieder wegzugehen. Da fragst du dich vielleicht, lohnt sich das, in dieser Welt anders zu sein als die anderen, Nächstenliebe zu zeigen? Ist es nicht in Wirklichkeit doch so, dass ich dann den Kürzeren ziehe? Oder ist es auf einem Aufklärer stand, der Klügere gibt nach, solange bis er der Dumme ist? Lohnt sich das, nach Gottes Willen zu leben und jeden Tag nach Gottes Willen zu gehen? Und David zeigt so ein bisschen, ja, es lohnt sich auf lange Sicht. Auf lange Sicht hat Gott ihm recht. Und darauf hat er vertraut. Und wir wollen auch darauf vertrauen, wenn wir auch erstmal den Kürzeren ziehen, wenn wir nachgeben und Frieden stiften, es lohnt sich. Denn dann geht Gottes Segen mit uns. Und an Gottes Segen ist alles gelegen. Aber wir wollen es ja nicht nur tun, weil es sich lohnen würde, dass wir Gott nachfolgen, sondern weil Gott uns so sehr geliebt hat. Seine Liebe ist die Kraft, die uns antreibt, die Motivation, die wir bekommen. David ist überraschend anders. Wie macht er es? Durch den Glauben an Gott. Und das sind noch ein paar Einzelheiten in der Geschichte, die sich auch noch lohnen zu betrachten. Lässt es David dann dabei bewenden? Zieht er sich zurück? Nein. Er tut an Saul noch einen Liebesdienst. Ihr wisst was. Als Saul nämlich aus der Höhle hinausgegangen ist, dann ist David ihm gefolgt. Und hat ihn draußen in aller Öffentlichkeit, wo es nicht mehr bedrohlich war, hat er ihn zur Rede gestellt. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rockes in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sehe, dass meine Hände rein sind von Bosheit und Empörung. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. David hat den Mut und die Kraft, jetzt auch noch hinauszugehen und Saul zur Rede zu stellen. Und er hat den Beweis in der Hand und sagt, ich hätte nicht nur den Zipfel von deinem Mantel abschneiden können, sondern ich hätte deine Kehle durchschneiden können. Aber ich habe es nicht getan. Warum verfolgst du mich? Warum versuchst du, mich zu töten? Der Zipfel dieses Mantels, da war eben ein Beweis von der Unschuld und dem großen Herzen von David. Er ruft Saul auf zur Umkehr. Er ruft ihn zur Buße. Er lässt ihn nicht weiter in sein Unglück laufen, indem er von Gott weggeht und gegen Gottes Willen rebelliert, sondern er zeigt ihm hier, sieh, so dumm ist das, was du anstellst. Du verfolgst einen Unschuldigen und außerdem, was ja viel wichtiger und viel schlimmer ist, du lehnst dich gegen Gott ab, läufst immer weiter von Gott weg. Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir. Sehe darein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe, wie er dich so sagt, David. Es ist erstaunlich, was David für Mut hat, den König dann auch noch mit dessen Schuld zu konfrontieren und ihm zu sagen, hier, du rufst Gottes Rache hervor mit dem, was du tust. Und das ist natürlich was, was uns Jesus auch zur Aufgabe gibt. Dass er sagt, geht hin in alle Welt und macht sie Jünger um alle Völker. Dass er sagt, ja, wir sollen diese Botschaft von ihm hinaustragen in diese Welt. Und dazu gehört es, dass wir die Leute konfrontieren mit der Schuld, die sie auf sich laden haben. Und das ist sehr, sehr schwer. Da müssen wir sehen, dass wir nicht zu Pharisäern werden. Da müssen wir zuerst einmal sehen, dass wir unsere eigene Schuld uns vor Augen halten und in der Vergebung leben. Und dass wir dann aus dieser Liebe heraus auch in der Welt draußen die Schuld zeigen können, die sich die Leute auf sich laden und dass wir so natürlich dann zur Vergebung und zu Jesus einladen können. David macht's. Er spricht den Saul an. Wisst ihr, was die Reaktion war? Was hat Saul gemacht? Uns wird berichtet, dass er erschrickt. Auf einmal sieht er seine Schuld. Er tut so eine Art Buße. Warum tut er richtig Buße? Er merkt, er hat sich völlig verrannt in seiner lächerlichen Wut gegen David. Doch bereut er seine Sünden? Merkt er den tiefen Abstand, den er von Gott gewonnen hat? Leider nicht. Was uns dann hier berichtet wird von den Worten, die Saul sagt, zeigt uns diese ganze traurige Hoffnungslosigkeit, in die sich dieser König verrannt hatte. Er tut Buße, er sieht seine Schuld, aber er findet nicht zur Umkehr. Er findet nicht zur Vergebung. Er merkt, dass er von Gott verlassen ist, er merkt, dass er verworfen ist, er merkt, dass er sich versündigt hat, auch gegen den David. Und er merkt auch und weiß, dass sein Königtum von ihm genommen ist und dass David der König sein wird. Doch findet er Vergebung? Findet er Frieden mit Gott? Leider nicht. Das Einzige, was von ihm berichtet wird, ist, dass er David bittet, rächt dich nicht an meinen Nachkommen, dann, wenn du König wirst. Lösch meine Familie und mein Haus nicht aus. Das war üblich so gewesen, wenn ein neues Königshaus an die Macht kam, dass die Mitglieder der alten Königsfamilie dann ausgerottet wurden. Und darum bittet der verstockte und verhärtete König Saul den David. Diese Buße, die er tut, erinnert so ein bisschen an den Judas. Ihr wisst schon, aus der Leidensgeschichte der Jünger Judas, der Jesus verraten hat, und der dann auch seine Sünde erkennt. Und sagt, ich habe großes Unrecht getan. Und er versucht, die 30 Silberbroschen zurückzubringen in den Tempel. Wo ihm die Priester dann nur sagen, na gut, das ist deine Sache, da kümmerst du dich drin. Und dann geht er hin und erhängt sich. Er sieht seine Schuld, aber er findet nicht zurück. Er findet nicht zurück zu Gott. Er findet nicht zurück zu seinem Heiland. Und das ist auch das Schicksal von Saul, dass er zwar hier in einem kurzen Moment sozusagen eine bürgerliche Buße tut, dass er sagt, oh, das ist verkehrt gewesen. Aber er kommt nicht dazu, sich vor Gott zu demütigen und zu demütigen. Er kommt nicht dazu, zu Gott zurückzukehren wie der verlorene Sohn. Und da können wir immer wieder darum bitten, dass uns das geschenkt wird. Ganz anders zu sein als die Welt, die vielleicht auch hier und da mal eine Schuld einsieht und vielleicht dann sagt, oh, das hätte ich geschickter einfädeln müssen, da bin ich ertappt worden. Sondern dass wir zur Buße finden und sagen können, Herr, unser Gott, sei uns gnädig und vergib mir meine Schuld. Und erst dann kommen wir zu diesem wahren Frieden, der David begleitet hat, aber den wir leider bei dem Saul nicht sehen können. Es war Gottes Geist, der an dem Herzen von David gewirkt hat und der ihm die Kraft gegeben hatte, Abstand zu nehmen von der Rache, sogar zu vergeben, der ihn befähigt hat, sogar den Saul danach ja zu konfrontieren mit seiner bösen Tat. Und diese Buße zu rufen, doch er findet nicht zur Umkehr. Und wir merken es, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dass Saul sehr bald angefangen hat, David wieder zu verfolgen. Und wieder ihm nachgezogen ist und das alles gerade wieder von vorn gegangen. Gibt es Gott, dass wir überraschend anders sein können als die Welt draußen, weil wir die Vergebung kennen. Weil wir nicht nur Buße tun und sagen, oh, hier habe ich was falsch gemacht, sondern weil wir zu unserem Heiland gehen und sagen, dafür nur meine Schuld. Das müssen wir uns vergeben. Er hat uns frei gemacht und dadurch kann Gottes Geist in unserem Herzen wirken. Dass wir dann so ganz anders sein können, als das, was unser alter Mensch eigentlich sagen will. Zum Beispiel steht es in den Sprüchen auch, Hunger dein Feind zu Weise, du speise ihn mit Brot, dürstet ihn zu Tränken ihn mit Wasser, denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird dich erwähnt. Dass wir auch feurige Kohlen auf das Haupt unserer Feinde häufen können und darauf warten können, dass Gott vergilt, wo uns Unrecht getan wird. Das ist der ganz andere Geist, den Gott uns schenkt. gibt Gott, dass wir so ganz anders leben können und vertrauen darauf, dass Gott es weiß, dass es Kraft gibt aus der Vergebung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Herz und Sinne und Christus Jesus.